Schön, dass du eingeschaltet hast. Hier ist Bytes and Batteries, dein E-Mobility-Podcast. Eine neue, ganz frische Ausgabe mit den zwei großartigen Gastgebern, Simon und Jörg.
Powered by Hankook.
Ja, hallo und ganz herzlich willkommen bei Bytes and Batteries, dein E-Mobility-Podcast. Seit 2018 nehmen wir diese Show für euch auf und zack ist es 2023. Einfach unglaublich, wie die Zeit vergangen ist. Aber seid versichert, wir sind noch lange nicht müde, für euch über neue und spannende elektrische Mobilität zu berichten und natürlich auch weitere Zukunftsthemen. Auch wenn Simon sich diese Woche eine kleine Auszeit gönnt und ihr heute alleine mit mir die Ehre habt oder besser gesagt Vorlieb nehmen müsst, ja, ist es mir ein leichtes, unsere Hörerinnen und Hörer hier zu unterhalten. Denn ich habe einen super spannenden Gast für euch dabei, der uns heute von ganz weit weg zugeschaltet ist und dennoch so nah, die Technik macht's möglich. Der letzte Führerschein-Neuling ist bereits geboren. Vielleicht klingelt es da schon bei der einen oder dem anderen von euch, denn diese spannende These vertritt der liebe Dr. Mario Herger. Der Experte für autonomes Fahren und weitere Innovationsthemen lebt seit 2001 im kalifornischen Silicon Valley und ist uns heute von dort aus zugeschaltet. Da ist es, glaube ich, 8 Uhr morgens und ich wäre jetzt auch lieber in Kalifornien als jetzt hier im grauen Wiesloch. Zudem war er lange bei SAP, unter anderem als Entwicklungsleiter und Innovationsstratege beschäftigt. Und wie ihr wisst, wohne ich nur 5 Minuten vom SAP-Headquarter, zumindest im Deutschen, entfernt. Darüber hatten wir es auch in der Pre-Show ganz kurz.
Der Bytes and Batteries Podcast wird unterstützt von Hankook und Ion, der globalen Reifenfamilie, speziell für Elektroautos.
Lieber Mario, herzlich willkommen bei uns im Podcast, auf den ich mich wirklich schon sehr lange gefreut habe, denn ich verfolge deine Beiträge auf LinkedIn und Co. und auch deine Websites schon eine ganze Weile. Und gerade zwischen den Jahren war ich wieder so ungefähr 1500 Kilometer auf deutschen Autobahnen und auch in Städten unterwegs und zweifle ehrlich gesagt immer mehr daran, ob wir Menschen das Autofahren tatsächlich besser beherrschen als künstliche Intelligenz. Da werden auch jetzt wahrscheinlich einige von euch aufhorchen, vor allem die, die gerne Auto fahren. Ja, aber ich glaube, zumindest wird das nicht mehr so lange so gut gehen, dass wir da die bessere Kontrolle haben. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Mario. Ich werde mit dem Alter, ich bin jetzt 38, irgendwie unsicherer als sicherer. Vielleicht liegt es auch daran, dass die Autos immer größer werden, was auch so ein Thema ist, glaube ich. Und ja, aber bevor ich jetzt hier einen Monolog führe, im Intro hatte ich ja schon bereits ein paar Worte zu dir gesagt und zu deiner Arbeit jetzt hier, aber vielleicht möchtest du dich dennoch kurz einmal vorstellen, vor allem für die, die dich vielleicht noch nicht kennen. Wer bist du? Was machst du? Ich, ja, sag mal, Feuer frei.
Ja, danke, Jörg, für die Einladung und schöne Grüße aus Kalifornien. Wir haben wettermäßig, ist es heute bewölkt. Es hat in den letzten Tagen ein bisschen geregnet. War auch notwendig, weil wir ja Wassermangel haben hier. Also der Klimawandel zeigt sich ganz massiv, dass wir hier sehr wenig Wasser haben. Und da war es ganz gut, dass es einmal so richtig geschüttet hat auf ein paar Tage. Man muss dazu wissen, in Kalifornien ist es typischerweise um diese Jahreszeit regnerisch und grün. Im Sommer ist es trocken und alles braun. Das heißt, was bei euch dann schon Frühling ausschauen würde, ist bei uns der Winter normalerweise. Ja, ich bin also, wie du hast schon gesagt, seit 2001 im Silicon Valley, also ist mittlerweile schon mehr als 20 Jahre. Bin damals mit der SAP von Heidelberg, also ich habe in Waldorf zuerst begonnen, dann nach Palo Alto gezogen und habe dort, hast du schon erzählt, auch diese Funktionen gehabt als Entwicklungsleiter und als Innovationsstratege. Und das hat bedeutet, dass ich auf neue Technologien geschaut habe, die SAPs Technologien beeinflussen könnten. Und da ist man natürlich im Silicon Valley mittendrin in allem, was neu geschieht. Zum Beispiel mobile Geräte. Und da rede ich nicht von Elektromobilität, sondern ich rede einfach von iPads und iPhones, die damals hochgekommen sind und plötzlich wollten alle Daten eintragen in ein SAP-System über solche Geräte. Und da muss man natürlich dann schauen, was bedeutet das für den Technologie-Stack, den man hat. Und dann habe ich 2013 SAP verlassen, bin seither sehr viel mit Delegationen, mit Besuchern aus Deutschland, aus dem deutschsprachigen Raum zusammengekommen und hab gemerkt, da gibt es einen Bedarf, was irgendwie das Übersetzen bedeutet, was hier geschieht im Silicon Valley und was man in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz wahrnimmt über das Silicon Valley. Und da ist ein riesiger Filter, der dazwischen hängt, auch wenn natürlich jeder in der Szene Englisch spricht und so, man konsumiert dann doch vor allem deutschsprachige Medien und dann hat man halt die Journalisten, die einen gewissen Spin darauf drehen, ein gewisses Interesse zeigen an bestimmten Unternehmen und dann oft auch sehr skeptisch unterwegs sind. Das ist auch deren Rolle, ja. Und damit wird sehr stark übersehen, beobachten, was hier geschieht. Und ich habe mir gedacht, ich muss irgendwie dieser Übersetzer werden dafür, dass die Mindset-Unterschiede erklären, aber eben auch vielleicht einmal berichten darüber, was so hier los ist an Technologien. Und dann natürlich aus Deutschland kommend, bedeutet das, Automobil ist natürlich super interessant für die Leute. Und da habe ich dann gemerkt, 2014, 15, als ich zum ersten Mal drüber zu schreiben und bloggen begonnen habe, dass die Leute nicht wussten, wer Elon Musk ist. Ja, das musste man erst erklären, was Tesla überhaupt ist. Ja, und dass hier autonome Fahrzeuge getestet werden. Die ersten Videos habe ich 2013, 2014 aufgenommen. Und ich habe mir gedacht, ich langweile die Leute damit zu sehr, wenn ich das auf Facebook poste. Aber nein, das hat die Leute so interessiert und es war so kontrovers, dass ich gedacht habe, okay, solche Themen muss man in ein Buch verpacken. Das habe ich dann gemacht, 2017.
Cool, danke dir für die Vorstellung. Ich habe natürlich selbstverständlich schon auch ein paar Bücher von dir, ich würde gerne sagen, gelesen. Eins habe ich gelesen, die meisten habe ich irgendwie schon mal angehört. Als Podcaster hört man natürlich auch gerne, weil du einfach schön ein Audiomedium immer nebenbei konsumieren kannst im Auto. Wäre schöner natürlich, wenn man sich dann nicht aufs Autofahren konzentrieren müsste, sondern nur aufs Hören. Also das Auto einen rumfährt, darüber werden wir gleich dann sprechen, das autonome Fahren. Aber unter anderem in der Vorbereitung nochmal, auch jetzt gehört auf Blinkist, sehr zu empfehlen, wenn ihr die App habt, das Silicon Valley Mindset von Dr. Mario Herger. Also von dir habe ich da gerade gestern Abend mir nochmal reingezogen, natürlich nicht zum Einschlafen, sondern ich konnte danach eigentlich nicht mehr einschlafen. Das hat mich wieder richtig gekickt und ich hatte wieder richtig Lust auf das Thema Startup und Gründertum. Aber ja, du hast ja schon ein bisschen was jetzt beantwortet, aber bevor wir einsteigen, wie schafft man eigentlich den Sprung in Silicon Valley? Also vielleicht hast du da auch mal ein paar Tipps für Gründer, die ja auch nach Kapital suchen. Wie kommt man denn in Silicon Valley? Denn das ist ja hier gerade auch für Startups gar nicht so einfach. Und was ist das Silicon Valley überhaupt? Und wie lebt sich's denn dort? Es ist wahrscheinlich, ich stelle mir das zum Beispiel auch sehr, sehr teuer vor. Also dass gerade das Finanzielle oft so ein Thema ist, wo man sagt, da ist der Sprung wahrscheinlich gar nicht so einfach dorthin, oder?
Ja. Ich hatte natürlich das Glück, dass ich innerhalb einer Firma rübergewechselt bin in eine andere Niederlassung und damit ich natürlich die Unterstützung hatte von der SAP, von den Kollegen und Kolleginnen, die mich da zuerst einmal, was das ganze Rechtliche betrifft, also von Visum über Housing und alles, was man erledigen muss, Sozialversicherungsnummer, Bankkonto, ein Auto kaufen, ja, etc., durch die Unterstützung gegeben und natürlich auch das Gehalt entsprechend angepasst worden ist. Was ich also damals in D-Mark, das war noch D-Mark, damals verdient habe, habe ich dann in US-Dollar gehabt und da war der Wechselkurs ja 2:1. Ne? Und als Startup-Gründer ist es natürlich ein bisschen anders, weil man als Startup natürlich wenig Geld hat und auch natürlich die Kontakte sicher arbeiten muss, was natürlich viel, viel leichter heute ist. Wenn man aus Deutschland kommt, kann man beispielsweise sich da an verschiedenste Organisationen auch wenden. Also es gibt hier zum Beispiel den German Accelerator, das ist vom Bundesministerium für Finanzen, Wirtschaft finanziert, wo im Jahr so ein Dutzend oder eineinhalb Dutzend Startups aus Deutschland rübergeschickt werden und dann natürlich in sein Netzwerk reinfallen, wo ihnen geholfen wird, sich mit Kontakten zu verbinden, wo ihnen geholfen wird, das Produkt entsprechend auf den Markt vorzubereiten, weil der US-Markt doch sehr, sehr anders ist als Deutschland. Das verwechselt man, das glaubt man gar nicht so sehr, dass die Mentalität der Leute anders ist, nicht nur in den USA, sondern auch speziell dann im Silicon Valley. Und natürlich Venture-Kapitalisten, dieses ganze Netzwerk und dass man unterstützt wird, wie man pitcht, wie man sein Go-to-Market ändert, wie man an Kunden rankommt. Und da sind doch andere Dimensionen, die dann hier sind. Wenn man beispielsweise bei Walmart reinkommt, ist ein großer Händler, der hat tausende Niederlassungen. Ja, das heißt, da ist alles, was man in Deutschland gemacht hat, waren das Portokassa-Ausgaben oder Verdienste, die man dort hatte. Das Leben ist hier sehr teuer, speziell im Silicon Valley. Das ist eine relativ kleine Gegend, also San Francisco bis San Jose ist das Kerngebiet, das ist vielleicht 80 Kilometer Luftlinie. Da wohnen 3,5 Millionen Menschen, unter anderem aber auch 60.000 Deutsche zum Beispiel. Und der Großraum ist halt ungefähr 10 bis 12 Millionen. Und innerhalb von 1-2 Fahrstunden hat man halt das ganze Gebiet umfasst. Und dann, wenn man dann aber rechnet, da ist zum Beispiel ein Zimmer in einer Wohngemeinschaft in San Francisco, dann schon schnell einmal $3,500 pro Monat kostet als Miete, ja, dann schluckt man schon einmal heftig. Und wenn man dann hier Arbeitskräfte einstellen möchte, dann muss man damit rechnen, dass beispielsweise ein Informatiker, frisch gefangter von Stanford oder Berkeley, der kann mal mit einem Jahresgehalt von $125,000 beginnt. Ja. Also man muss schon sehr genau wissen, warum er hierher kommt. Das muss schon Sinn machen. Das bedeutet auch, dass man in den USA natürlich Business macht, der teilweise auch vielleicht das Headquarter flippt, also von Deutschland nach USA bringt und dann aber natürlich Zugriff hat zu sehr viel größeren Kapitalmengen, als es in Deutschland und vor allem sehr viel schneller.
Cool, vielen Dank in diese Einblicke. Das kennt man ja so ein bisschen aus irgendwelchen Startup-Dokus oder wenn man irgendwie mal schaut, was so in Palo Alto und außenrum Silicon Valley generell los ist. Schön, das ist einfach nochmal direkt von dir zu erfahren. Wir sind ja heute hier vor allem, weil du Experte im Bereich IoT bist, nenne ich es mal, in vielerlei Themen, aber auch beim autonomen Fahren. Und während hierzulande ja noch diskutiert wird, ob autonome Fahrzeuge vielleicht irgendwann ab 2025, 2030 auf abgesperrten Teststrecken unterwegs sein dürfen. Ich überspitze es natürlich mal. Es gibt einige Praxisbeispiele, Hamburg und Co., wo man schon sieht, was da schon geht, wenn man will. Ja, aber die Bürokratie hierzulande ist ja doch echt groß. Währenddessen fährst du quasi in San Francisco, wer deine Beiträge verfolgt, schon regelmäßig, behaupte ich mal, mit Robotaxis durch den öffentlichen Raum, vor allem eher nachts. Aber auch da werden ja, wie ich gelesen habe, die Zeiten immer weiter ausgeweitet. Und San Francisco ist jetzt nicht irgendwie bei uns hier auf dem Dorf eine abgesperrte Teststrecke irgendwie von 500 Meter und das Fahrzeug bewegt sich, sondern es ist eine Weltmetropole, eine Großstadt. Und ja, das stelle ich mir jetzt super spannend vor. Ist das jetzt für dich denn schon fast Normalität, weil du das jetzt schon so häufig gemacht hast? Und wieso kommen denn solche Innovationen im Bereich neue Mobilität auch aus dem Silicon Valley? Kann man einfach sagen, dass das ganze IoT-Thema, egal was es ist, auch quasi Mobilität, einfach wegen dieses Mindsets von dort kommt?
Ja, zuerst einmal, du hast recht. In San Francisco sind mittlerweile zwei Roboter-Taxi-Flotten unterwegs, die fahrerlos mit Autos fahren. Also da sitzt niemand mehr drinnen, außer den Passagieren, wenn sie das Fahrzeug bestellt haben. Das ist Waymo und Cruise. Für Cruise habe ich aktuell die App. Beide fahren, haben mittlerweile die Lizenz, auch das gesamte Stadtgebiet, bis auf ganz kleine Ecken, wo sie nicht fahren, und auch untertags zu fahren, also 24 Stunden, 7 Tage. Cruise ist auch das Unternehmen, das bereits die letzte Lizenz hat, und das bedeutet, dass sie Geld verlangen dürfen, also Fuhrlohn verlangen dürfen, wie es so schön auf Österreichisch heißt. Waymo wartet noch darauf, und da ist das ganze Stadtgebiet. Und das ganze Stadtgebiet ist eine Stadt, die hat aktuell 810.000, 850.000 Einwohner. Also nicht einmal eine Millionenstadt, aber trotzdem, es ist ein sehr, sehr schwieriges Stadtgebiet, weil es ab ja sehr, sehr steil bergab geht. Ich bin 50 Mal gefahren, habe jedes Mal immer ein, zwei Leute mitgenommen, also insgesamt wahrscheinlich 90 Leute ist mittlerweile, waren alles so deutschsprachige Norweger, aus verschiedensten Gegenden. Was wir gemerkt haben, ist wirklich, es fühlt sich sehr, sehr rasch normal an. Du bist die erste Minute drinnen, bist aufgeregt, weil du begeistert bist, weil du nicht weißt, was dich erwartet. Und dann verhält sich das Auto eigentlich so sicher und normal, dass du nach wenigen Minuten das vergisst. Und tatsächlich hatte ich mit meinen Gästen oft dann völlig andere Gespräche, weil das so rasch normal geworden ist. Ja, ich habe auch auf meinem Tesla die FSD-Beta drauf. Ja, also wir haben zwei Teslas, auf beiden haben wir die FSD-Beta. Auch hier sieht man, wie das Ganze sich verbessert und wir natürlich dazu beitragen, wenn wir das benutzen und damit fahren. Und Cruise und Waymo sind ja nicht nur in San Francisco, sondern auch in Phoenix unterwegs. Waymo dann auch noch in Los Angeles jetzt und Cruise hat jetzt in Austin begonnen. Und alles fahrerlos. Und man merkt also jetzt, das ist jetzt die Phase, wo wir die Expansion sehen. Und wir werden jetzt, ich fahre jetzt morgen, wir zeichnen den Podcast auf einen Tag, bevor die CES, die Consumer Electronics Show in Las Vegas beginnt. Und auch dort fahren jetzt dann die ersten Testfahrzeuge von einer anderen Firma, Zoox, die ein ganz spezifisch designtes Fahrzeug dort testen. Ich bin schon gespannt, ob ich dieses Fahrzeug sehe. Ich sehe es sicherlich auf der Ausstellung, aber ob ich fahren kann damit, weiß ich noch nicht. Das heißt, diese Technologie ist hier. Sie ist nicht Jahrzehnte weg oder Jahre weg, sondern sie ist einfach hier. Und die Frage, die du noch hattest, ist, warum ist diese Technologie Automotive hier im Silicon Valley? Und das ist eine große Frage, die ich mir auch stelle, weil wir haben hier aktuell um die 45 Unternehmen, die eine Lizenz haben, autonome Autos in Kalifornien auf öffentlichen Straßen zu testen. Das sind 1400 Fahrzeuge, die da herumhirschen, die meisten davon natürlich im Silicon Valley. Aber warum, welche Startups oder welche Unternehmen kennen wir in Deutschland? Da fällt uns bei Startups nur sehr wenig oder gar nichts ein normalerweise. Dann wissen wir vielleicht noch Moja von Volkswagen, aber selbst das ist keine Volkswagen-Technologie oder deutsche Technologie. Das war Argo und Argo haben sie jetzt zugesperrt. Ja? Oder wir haben Mobileye und das ist aber eine israelisch-amerikanische Firma. Das sollte uns zu denken geben. Wir haben das Auto erfunden. Wir bauen die besten Autos der Welt. Ja, Motorwagen 1 von Mercedes-Benz war das erste kommerzielle Fahrzeug. Wir bauen das, das ist die wichtigste Industrie im deutschsprachigen Raum. Hier verlieren wir das zuerst einmal bei Elektromobilität, haben wir Aufholbedarf massiven und autonomes Fahren fehlt uns auch. Und da kommt natürlich hinzu, dass die Firmen, die das hier angepackt haben, wie beispielsweise Google am Anfang, ja, oder diese ganzen Startups oder Apple, dass die natürlich sehr stark aus dem Software-Sektor kommen. Das ist ein Software-Problem. Da hast du hier in dieser Gegend natürlich die Universitäten, die Firmen, die Computerchips bauen, die Software bauen, die alle Sensoren bauen und dann pappt man die einfach auf ein Auto. Ja, das haben sie gemacht und da wird das Auto ist mehr oder weniger das Trägergerät, aber die Technologie, die reinkommt, nämlich die Software, die KI, die diese Fahrzeuge steuert, das ist die richtige Technologie, wo hier im Silicon Valley diese Firmen zusammenkommen, weil sie auf so engen Raum da sind und weil die Leute, die das entwickeln, nicht unbedingt die besten Autofahrer oder diejenigen sind, die Autofahren lieben. Ja, das ist bei uns ein Problem, nämlich die deutschen, unsere Hersteller, weil geht's halt BMW, Volkswagen, Mercedes, Leute, die gern Auto fahren. Die können sich nicht vorstellen, dass es da Leute gibt, die nicht gern Auto fahren und vielleicht eine technische Lösung hätten, ihnen das abnimmt. Ja, so. Und damit ist dieses Mindset auch eines, das im Weg steht. Vor allem, wenn man dann aus dem Maschinenbau kommt, wo man Sachen hat, die man angreift, während Software, KI etwas so Komisches, Wischiwaschi, Luftiges, etwas, das man nicht angreifen kann, ist, ja, das wird dann rasch einmal weggewischt.
Super interessant, danke dir. Ja, wer wie ich jetzt irgendwie zwei IDs, einmal ein ID3 oder ein ID5 auch noch vor der Tür stehen hat, der weiß beim Thema Software und Geschwindigkeit von der Software und Bugs, von was du redest im Vergleich zum Tesla, der schon 2018 in den Prototypen besser war, die ich da auf Mocken im Ring mal gefahren bin, so die ersten Model 3, die dann nach Deutschland kamen aus Amerika. Erschreckend, aber auch da tut sich einiges so und wie du schon gesagt hast, die Freude am Fahren ist hier bei uns eben doch sehr, sehr wichtig und der Vorsprung durch Technik, der, ja, der lässt dann doch irgendwie auf sich warten. Man blickt da, ich bin ja hier auch an der Bertha Benz Memorial Route und oft blickt man da gerne mal nach hinten und irgendwie zu wenig.
Die Tankstelle in Wiesloch, ne? Die Apotheke, die erste Tankstelle der Welt, ne?
Richtig, richtig, gucke, richtig hier von Kalifornien nach Wiesloch. Ich werde doch noch, Wiesloch wird ja doch noch berühmt. Ich muss es immer mal mehr erwähnen, um das einfach so ein bisschen in die Welt rauszubringen. Vielleicht wird es ja hier das nächste Silicon Valley, Mario. Aber du hast schon mal angeteasert, gerade mit Zugs und so weiter. Mich würde nochmal interessieren und sicher auch die Hörerinnen und Hörer, welche autonomen Fahrzeugmodelle es denn gibt und ob die alle schon Level 5 Autonomie haben, müssen sie ja eigentlich. Und vor allem, haben die dann noch ein Lenkrad? Oder ich habe bei deinen Blogs gesehen, dass es oft ja noch Fahrzeuge sind, die umgebaut wurden, gerade die Waymo EVs, die jetzt zwar elektrisch unterwegs sind oder so, müssen aber gar nicht, glaube ich, elektrisch unterwegs sind, aber die einfach mit sehr viel Technik ausgestattet sind. Aber meist haben sie noch ein Lenkrad oder gibt es da schon andere?
Ja, also die Fahrzeugtypen, die bisher noch unterwegs sind jetzt mit diesen fahrerlosen Fahrten, das sind alles noch Fahrzeuge, die eigentlich als menschliche Fahrer gedacht waren. Also die Crews, die haben den Chevrolet Bolt, der in Deutschland als Opel Ampera fährt, also ein Elektroauto. Und Waymo hatte den Fiat Chrysler Pacifica Minivan und den Jaguar I-Pace. Die haben alle Lenkräder. Auch der Jaguar I-Pace ist ja ein Elektroauto. Und alle aber haben vorgestellt, in Fahrzeuge, für die es noch nicht einmal richtige Namen gibt, ja, für eine neue Fahrzeugkategorie, das sind so Shuttle, entweder sitzt man hintereinander oder gegenüber, wie in einer Zugsabteil, ja. Also Zugs hat so ein Fahrzeug, Waymo Cruise hat auch sowas gezeigt und das wird, die werden jetzt entwickelt und gebaut ist. Hier steht bereits der erste von diesen Cruise Origin. In San Francisco ist der bereits, wird der getestet. Waymo hat mit einem chinesischen Hersteller, ich glaube Geely Seeker, ein solches Fahrzeug vorgestellt, sitzt man aber in Reihen hintereinander, also so wie kleiner VW-Bus im Prinzip schaut das aus, aber ohne Lenkrad drinnen. Das heißt, das Ding, keiner von denen hat ein Lenkrad und diese zwei, der Cruise Origin und der Zoox, das Zoox-Vehikel, die können in beide Richtungen anfahren. Also es gibt kein Hin und Vorn und die Räder drehen sich auch beide in einem 45-Grad-Winkel. Das heißt, die können auch sehr nah ranfahren. Es gibt kein Vorne und Hinten bei diesen Fahrzeugen. Und das ist eine völlig neue Kategorie, die wir so bislang nicht hatten. Gibt es auch keinen Namen. Wir wissen nicht, wie wir die nennen sollen. Jetzt nennen wir sie einfach Shuttle oder was auch immer. Und das werden dann, die sind gedacht natürlich vor allem für Fahrten innerhalb einer Stadt, also mit geringerer Geschwindigkeit, nicht Autobahn. da muss man natürlich auch lernen, wie geht man damit um? Braucht man eine Rampe für zum Beispiel Rollstuhlfahrer, ja, wo lädt man sein Gepäck ab, etc. Und das wird jetzt sehr in den nächsten Monaten und Jahren wird das jetzt getestet. Das werden die Fahrzeuge sein, die wir wahrscheinlich rumfahren sehen werden.
Wow, cool. Und wo werden diese Fahrzeuge geladen? Hast du das schon mal gesehen? Weil so, wenn du sagst, da sind, sage ich mal, größer 1000 Fahrzeuge jetzt schon unterwegs, dann braucht man ja auch entsprechende Raum und Depots. Wahrscheinlich kann man aber sicher auch argumentieren, dass natürlich, wenn der Individualverkehr abnimmt, dass du dann doch trotzdem deutlich mehr Lebensraum einsparst und vielleicht auch da zurückbauen kannst, denn auch Parkflächen nehmen ja San Francisco, man kennt es ja auch, enge Straßen, Topografie, da geht's hoch und runter, links und rechts überall Autos, ich sehe die autonomen Fahrzeuge springen, wie in den Filmen, nee, natürlich nicht, aber auch die müssen irgendwie geladen werden und wenn ich jetzt irgendwie zum Beispiel, du hast jetzt einen Jaguar I-Pace erwähnt, glaube ich gerade, wenn man jetzt überlegt, der hat jetzt auch nicht die Riesenreichweite in der Stadt wahrscheinlich, doch ein bisschen mehr. Aber trotzdem, wenn ich es überlege, der muss ja auch dann irgendwann mal an die Ladestation fahren, fährt dann ein anderes Fahrzeug die gleiche Route. Allein was da hinten dran steht, das stelle ich mir unglaublich spannend vor.
Ja, also ich kenne die Depots oder einige der Depots, die zum Beispiel Cruise oder auch Waymo in San Francisco haben. Das sind natürlich überall dort Ladestationen. Also es ist eine große Waymo-Depot, wo an die 150 Fahrzeuge Platz haben, hat auch... Das müssen locker 30 Ladestationen sein, wo diese Fahrzeuge dann ranfahren, geladen werden, gereinigt werden, was weiß ich, was gemacht wird, ja, also Daten runtergeladen werden. Und die sind heute in der Stadt, ja, sind also aktuell noch in der Stadt verteilt. Das sind, manche sind kleiner, manche haben nur 30 Fahrzeuge, ja. Aber man kann sich ja dann in Zukunft vorstellen, dass diese Fahrzeuge gar nicht in der Stadt gewartet werden, sondern dann außerhalb der Stadt irgendwo, wo mehr Platz ist, hinfahren. Also ein Servicezentrum haben, wo sie dann, wenn ihr Tag vorbei ist, dorthin fahren. Du hast recht auch, wenn wir auf einen Robotaxi-Dienst umsteigen, der für uns viel, viel bequemer ist, wir müssen nicht am Parkplatz warten, wir müssen nicht das Auto warten, laden, tanken, wir müssen uns nicht darum kümmern, dass irgendein Vandalismus war, gerade in San Francisco aktuell ein Problem, all diese Dinge, dann habe ich ein autonomes Fahrzeug in einer Roboter-Taxi-Flotte, das ein Einsitzer oder ein Siebensitzer ist, wenn ich in der IKEA-Kästchen transportieren muss, ja, kann mir also das individuell aussuchen und da gibt es Simulationen, wie viele Fahrzeuge man bräuchte, um die heutigen Kilometer abzubilden, abzudecken. Und da kommt man pro je nach Stadt zwischen 10% der Fahrzeuge, die heute dort sind, bis zu 30% in Singapur, wo man halt relativ wenig Autos hat. Das heißt, auch München beispielsweise würde mit 20% maximal an Fahrzeugen auskommen. Und das sind massive Bestände, wenn man sich das denkt. Wien Stadt hat 700.000 Fahrzeuge bei 1,8 Millionen Einwohnern. Das ist eine riesige Menge und 95% dieser Fahrzeuge stehen nur herum. Das heißt, jedes Auto in Deutschland fährt im Durchschnitt 38 Minuten pro Tag. Ja, das sind also 23 Stunden, 22 Minuten, parkt es nur. Und Parkplatz ist teuer und eine verschwenderisch verwendet heute in Städten, weil wenn man daran denkt, dass in den USA ein Parkplatz zwischen 20 und 40.000 US-Dollar kostet, und da rede ich von einem Parkplatz auf der Straße, dann sind bei 28 Parkplätzen pro Auto, die es gibt in den USA, kosten alle Parkplätze mehr als die Fahrzeuge. Und wir, selbst wenn wir zahlen müssen für den Parkplatz, ist das immer noch massiv subventioniert von allen. Und damit würden wir zum Beispiel in einer Stadt sehr viel an Raum wieder an die Menschen zurückgeben. Wenn du die Bilder anschaust von vor über 100 Jahren, wie München ausgeschaut hat oder Heidelberg oder Berlin, dann hast du Kinder, die auf der Straße spielen, Hunde, die da herumlaufen. Ja, es ist also den Menschen gehört. Heute ist es alles zugeparkt, Kinder dürfen nicht auf die Straße etc. Und da hätten wir die Chance, das wieder zurückzugeben. Wir sehen wir ja jetzt auch ein bisschen, durch die Pandemie haben sich die Menschen viele der Plätze, die früher für Autos reserviert waren, wieder zurückerobert. Als Fahrradweg, als Fußgängerzone, als erweiterten, was weiß ich, Gastgärten für Restaurants. Und das werden wir wahrscheinlich mit autonomen Autos, das wird das Ganze noch beschleunigen.
Danke für den Ausblick. Du hast jetzt auch schon ein bisschen meine Frage vorweggenommen. Zum Glück, welche Probleme unserer Zeit das autonome Fahren löst. Ich persönlich muss sagen, ich bin so ein bisschen hin und her gerissen. Ich finde so Thesen von, ich möchte eigentlich nicht mit jemandem sprechen, der hier nichts zu sagen kann, so von Katja Diehl und so immer ganz spannend. Als Marketingmensch oder Markenmensch bin ich so hin und her gerissen zu sagen, der erhobene Zeigefinger löst auch nicht alle Probleme einerseits. Andererseits würde ich auch gerne mal so einen kleinen, muss jetzt aufpassen, was ich sage, einen Ökodiktator hinstellen, der sagt, hey, so ein paar Sachen, die müssen einfach gesetzlich geregelt sein und nur dann wird es besser. Wir können nicht immer den Letzten abholen, der sagt, ich möchte auf der Autobahn noch 250 fahren. Ich bin da persönlich sehr hin und her gerissen zwischen dessen, wie man die Leute abholt, um dahin zu kommen, ja, dass man sagt, hey, mehr öffentlich fahren und so weiter. Und ich sehe es auch bei mir selber. Also ich möchte mir da auch selber, muss mir selber an die eigene Nase fassen. Ich finde es super bequem, meine Kinder morgens zum Kindergarten zu fahren, wenn ich denn Parkraum habe und ich weiß, ich kann da parken, also wieder verschwendet da quasi wohl einen Lebensraum, ich kann dort halten, ich bin flexibel, ich fahre dann die Arbeit noch auf einen Termin und ich kann alles dann unabhängig von Zeiten, zum Beispiel jetzt von den Öffis ja machen, wie ich will. Das Auto gibt mir auch meinen privaten Space, ich kann darin Podcasts hören. Das sind aber auch alles so Bequemlichkeitsthemen, die ich sehr schätze, wo ich aber denke, und ich persönlich fahre nicht so gern öffentlich, ich bin in diesem Jahr viel mehr Bahn gefahren als davor. Ich vermeide zu fliegen, ich versuche sehr viel Bahn zu fahren. Ich habe sehr viel Negatives erlebt, aber auch sehr, sehr viel Positives. Und ich merke aber auch, was auch positiv ist, ist, dass einfach, wenn ich jetzt von Wiesloch hier unten aus dem Süden, also quasi Nordbaden-Württemberg nach Berlin fahre, was da an Gefahren auf der Autobahn lauern, gerade wie die Leute hier fahren. Und das sind eben keine KIs, sondern das sind oft Leute, die irgendwie, entweder haben sie Stress oder sie wollen einen Porsche ausprobieren. Können auch andere Autos sein, ich übertreibe hier ein bisschen, welchen Gefahren man sich aussetzt. Und ich hatte auch schon oft Pannen oder manchmal Unfälle, auch wirklich nicht selbst verschuldet, wo ich sage, es ist einfach gefährlich, sich in ein paar Stunden hier auf deutschen Autobahnen, ich kann nur das sagen, was ich gut kenne hier, sich zu bewegen. Auch das schätze ich an der Bahn. Ich setze mich rein und gebe die Verantwortung ab. Und ich glaube, dass die KIs da sicher oft, das habe ich schon im Intro gesagt, besser werden, ist sicher noch ein long way to go, aber es wird, glaube ich, immer besser. Also man darf ja auch nicht diesen Risikofaktor Mensch unterschätzen, der da am Steuer sitzt, der vielleicht auch müde ist. Wir sind ja keine Maschine, die immer gleich funktioniert wie ein Programm, sondern wir sind mal gut gelaunt, mal wollen wir schnell fahren, dann sind wir vorsichtig und entspannt. Es gibt da ganz verschiedene Themen. Und genau, also ich wollte nur sagen, damit ich bin einfach sehr bequem. Für mich wäre die Lösung, ich verzichte auf den Fahrspaß, ja, die Freude am Fahren, die es so gar nicht mehr wirklich gibt, wenn wir ganz ehrlich sind. Außer ich fahre ja auf den Ring und das kann ich ja dann auch unabhängig von dem öffentlichen Verkehr machen. Und ich könnte sagen, hey, für mich wäre wirklich die perfekte Lösung, wenn ich sage, ich bin faul, und das gebe ich zu, dass ich gerne flexibel bin und nicht so gerne um 3.78 Uhr an der Bushaltestelle stehe und dann verpasse ich den Bus und dann ist mein ganzer Tag futsch, weil ich es nicht geschafft habe. Ja. Was ich sagen will, um hier zum Ende zu kommen in meinem kleinen weiteren Monolog, wenn ich über eine App jetzt ein autonomes Fahrzeug rufe und ich will zu Ikea, dann rufe ich ein großes. Ich will mit meinen Kindern irgendwie in den Park fahren, ich rufe ein großes. Das wäre für mich die perfekte Lösung. Es klingt noch nach Zukunftsmusik, aber während wir hier über Tempolimit diskutieren, sieht man mal jetzt von deiner Ausführung, wo wir uns schon befinden, was schon Realität ist in Städten wie Phoenix, Los Angeles, San Francisco und so weiter.
Es ist nicht eine große, große Fragestellung. Und zwar, zuerst einmal, um das klarzustellen, ich komme selbst aus einer Familie, wo mein Vater, mein Großvater, mein Urgroßvater bei der Eisenbahn gearbeitet haben. Und das heißt, wir haben öffentliche Verkehrsmittel immer verwendet. Ja, ich mache das auch, wenn ich in Deutschland unterwegs bin, fahre ich immer Eisenbahn. Ich nehme mir wenn ich es vermeiden kann, kein Auto. Dass ich Auto fahren muss, ist hier in den USA halt, weil die öffentlichen Verkehrsmittel halt hier aus verschiedenen Gründen nicht so gut sind. Und ich verstehe auch natürlich, in Deutschland gibt es jede Menge an Leuten in Berufen, die es nicht so einfach haben, mit öffentlichen Verkehrsmitteln wohin zu kommen, ja, Versicherungsvertreter, keine Ahnung, ja. Aber, und deshalb bin ich auch natürlich ein Befürworter von öffentlichen Verkehrsmitteln. Ich sehe aber autonome Autos als Ergänzung zu öffentlichen Verkehrsmitteln und sehe auch öffentliche Verkehrsmittel als Betreiber davon. Ja, ich glaube, das sollten auch Betreiber werden, weil wir das nicht nur privaten Firmen überlassen wollen. Es gibt viele Menschen, die keine Kreditkarte haben beispielsweise. Das heißt, muss öffentliche Verkehrsmittel haben auch die Aufgabe, für die Menschen da zu sein. Ja. Es ist aber, glaube ich, auch der falsche Schritt, wenn man immer nur sagt, es muss alles auf den öffentlichen Verkehr. Nein, das funktioniert so nicht. Das sagen die Leute, die gesundheitlich gut sind, die meistens Männer sind, die also keine Angst in öffentlichen Verkehrsmitteln haben, die öffentliche Verkehrsmittel besteigen können, die kein Problem damit haben, 1 oder 2 Kilometer von der Station nach Hause zu gehen, keine Kinder im Schlepptau, keine Einkaufskäufe etc. Auch müssen wir hier schauen, was mit autonomen Fahrzeugen und elektrischen Fahrzeugen oder Mobilität ja hier jetzt an neuen Möglichkeiten ist. Viele der Wege, die wir machen, sind vielleicht etwas, was wir persönlich gar nicht machen müssten mehr. Zum Beispiel einkaufen gehen. Da schicke ich, warum habe ich nicht beispielsweise den Supermarkt zu mir kommend? Ja, es könnten sein so fahrende Fahrzeuge. Oder wenn man noch weiter denkt und sagt, sich das vorstellt, heute bestelle ich Essen mit DoorDash oder irgendein Lieferon, Deliveroo, ja, oder so. Da kommt ein Fahrradbote oder ein Auto her. Das ist ein 2 Tonnen schweres Gerät, bringt mir 1 Kilogramm an Essen. Warum nicht sowas wie einen Tesla-Bot? Das ist ja eine neue Form der Mobilität, dass ein Tesla-Bot, der 60 Kilo hat, meinen Einkauf bringt. Dann muss ich nicht fahren damit. Das heißt, ich nehme hier Verkehr von den Straßen, indem ich halt einen 60-Kilo-Bot habe, der mir das bringt und ich nicht mit einem 2-Tonnen schweren Auto irgendwo hinfahren muss. Wir müssen also da, das ist eine Kombination, die wir hier sehen werden, die hier passiert und das in einer Flotte, wo man das dann nicht mehr privat besitzt, ja, so wie man heute auch kaum jemand mehr ein Pferd besitzt, das war halt aber das Standardtransportmittel vor 120 Jahren, wird man auch kein Auto mehr besitzen. Vielleicht die Liebhaber, die dann einmal im Hockenheimring bei dir dort herumfahren werden, ja, oder einmal Sylter Küstenstraße am Wochenende entlang fahren werden, weil es dort ein Oldtimer-Rallye gibt. Ja, da wird man noch selber steuern, aber für den Pendelverkehr nicht. Ja. Und wenn du sagst, du bringst deine Kinder in die Schule, ja, also abgesehen davon, vielleicht können die Kinder durch mit dem Fahrrad fahren oder selber zur Schule gehen, ja, aber manchmal müssen sie hingebracht werden. Warum bringst du sie hin? Warum schickst du sie nicht einfach mit einem kleinen Schulbus los, autonomen Schulbus, der sie dorthin bringt und du kannst deine anderen Wege fahren und musst nicht den Umweg über die Schule fahren, um in die Arbeit zu kommen. Heute haben wir sehr viel Verkehr, der erzeugt wird, hier zum Beispiel in den USA, weil Kinder abgeholt werden müssen von den Schulen zu den, also sich Nachmittagsbetreuungen gebracht werden zum Fechten, zum Judo-Club, zum Schwimmen, ja, etc. Das heißt, die Eltern fahren da auch sehr viele Strecken, die unnötigen Verkehr verursachen. Und da könnten wir das in Zukunft sehr viel stärker optimieren und Leuten auch Zugriff geben zu Mobilität, individueller Mobilität, die das heute nicht haben. Behinderte, ältere Herrschaften, Kinder, ja, Frauen, die vielleicht sich nicht wohlfühlen in der Nacht mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren. Und ich rede hier natürlich jetzt vor allem dann auch von amerikanischen Städten, ja, wo das noch einmal um eine Reihe schlimmer ist, als man manchmal zu gewissen Zeiten das in deutschen Städten hat. Da, und die Fahrzeuge man dann auch anweisen kann, eine Strecke zu fahren, wo immer gut beleuchtet ist, viele Leute unterwegs sind, so dass man sich auch sicher fühlt. Also hier wird immer bei der Diskussion in Europa und dann in Deutschland wird immer zuerst einmal das ganze Ökologische als großes Ding hingebracht, vergessen wird aber das Sicherheitsgefühl. Und wenn ich als Frau einen dunklen U-Bahn-Schacht runtergehen muss, Angst haben muss, belästigt zu werden, ja, dann ist nicht ökologisch das Wichtige hier, sondern mein Sicherheitsgefühl. Und damit würde ich vielleicht dann ein einsitziges autonomes Fahrzeug mir nehmen, das an der Oberfläche fährt durch beleuchtete Straßen, dass ich mich sicher fühle.
Ich glaube, deine Antworten haben gerade sehr gut gezeigt, warum du Experte bist auf meine provokanten Ausführungen vorher. Nein, ich sehe das 100% genauso wie du und auch dieses Thema, hey, ich will meine Kinder gar nicht irgendwo hinfahren. Bei uns ist so, die eine muss ich in den Kindergarten fahren, weil es halt irgendwie Viertelstunde weit weg ist. Der andere kann in die Schule laufen, der läuft 20 Minuten. Da dachte ich erst, oh Gott, weil wir sind ja so aufs Auto fokussiert und haben das so gelernt. Der will gar nicht gefahren werden, der will laufen, der hat Spaß, auch im Winter, auch bei minus 5 Grad. Das tut denen gut, die kommen frisch an. Und wenn ich jetzt wüsste, hey, die können jetzt irgendwie von einem autonomen Fahrzeug abgeholt werden, sind noch in der Gruppe und ich muss das Auto nicht zahlen, man hat vielleicht nur noch ein Auto oder ein kleines oder kein Auto, umso besser. Ich hänge gar nicht zum Beispiel an diesem Fahrspaß persönlich mehr. Also ich kann viele Petrolheads und so weiter auch, ich kann das nachvollziehen. Dieses, ich will was besitzen, ist eine schöne Sache, es macht Spaß. Aber ich glaube, in den Zeiten, in denen wir leben, muss man halt einfach fragen, jetzt nicht nur, wenn man Kinder hat, sondern generell, was ist denn wichtig? Wir müssen da umdenken, was ist das Persönliche, was für uns wichtig ist, so unser persönlicher Luxus und die Bequemlichkeit und wo können wir hinkommen? Und deshalb finde ich so geil, dass eben in Amerika, dass es da so einen guten Fortschritt gibt und an solchen Themen gearbeitet wird. Und manchmal bin ich dann doch ein bisschen traurig, dass wir dem Ganzen hier so ein bisschen hinterherhinken. Aber ich glaube, es geht voran und es steigt auch hier, glaube ich, exponentiell, dass wir, also zumindest die Awareness, dass wir an diesem Thema arbeiten müssen. Jetzt habe ich noch eine Frage, und zwar, du hast einen wunderschönen Beitrag geschrieben und da konnte ich nicht anders, um dich anzuschreiben und um einen Podcast zu betteln. Und da hast du wirklich sehr detailliert und anschaulich beschrieben, Mario, wie denn so eine Fahrt in so einem Robotaxi eigentlich vonstatten geht. Kannst du uns, auch wenn wir gar nicht mehr so lange haben, ganz kurz mal einfach mitnehmen, wie das denn funktioniert? Weil ich glaube, das können sich viele einfach noch gar nicht vorstellen. Ich würde natürlich auch gerne, ich möchte für Werbung machen, dass alle Leute dich abonnieren, auf allen Kanälen gucken, weil das wirklich auch sehr unterhaltsam ist. Und ich fand, dass du das halt einfach sehr anschaulich beschrieben hast, wie gesagt. Also wie funktioniert so eine autonome Fahrt? Wenn du jetzt hier bist und du müsstest jetzt nach unserem Gespräch los.
Ja, du hast eine App, so wie halt Uber oder Lyft, ja, so eine, oder wie heißen die, diese Taxi-App, MyTaxi, ja. Das heißt, du bestellst damit ein Fahrzeug. Also du gehst ran, er weiß, wo du bist, du gibst ein deine Zieladresse, dann sucht er nach einem Fahrzeug und sagt dir, okay, jetzt kommt Poppy. Fahrzeuge mal einen Namen, Poppy oder Chestnut, ja, oder wie auch immer die heißen, und wird in 5 Minuten da sein. Dann siehst du das auf der App, so wie bei Uber, Lyft, wie auch immer. Und dann kommt das Fahrzeug schon hergefahren, bleibt vor dir stehen, wenn es einen Platz findet, wenn nicht, fährt es ein bisschen woanders hin, dann musst du dem nachlaufen, ja, manchmal um die Ecke. Und dann wartet das Fahrzeug für dich 5 Minuten, dass du das Fahrzeug entsperrst auf der App, sagst du, ich bin jetzt hier, öffne die Tür, dann kannst du hinten einsteigen bei dem Cruise. Bei Waymo kannst du auch vorne einsteigen, also bei Cruise nicht, da ist dann noch eine Glaswand zwischen der Rückbank und den Vordersitzen, damit du nicht in die Lenkräder und Steuerungsgeräte eingreifst. Und dann setzt du dich rein, schnallst dich an und dann bestätigst du, dass du dich angeschnallt hast und drückst den Knopf, fahr, beginn die Fahrt. Ja, und dann redet er mit dir, sagt, ja, schnallen Sie sich bitte an, wir beginnen jetzt die Fahrt. Und dann fährst du los und dann starren die Leute, die mit mir mitfahren, super fokussiert auf das Lenkrad. Das Lenkrad dreht sich alleine von Geisterhand, ja, und sind irgendwie so hypnotisiert. Ja. Dann sieht man halt, wie es um die Ecke fährt, ziemlich zügig. Man ist also überrascht, wie zügig und kühn das Fahrzeug doch unterwegs ist und dann doch Sachen erkennt. Und das zeigt dir auf kleinen Bildschirmen im Fahrzeug an, wo es sich befindet, wie es fährt. Und wenn einem das zu langweilig ist, dann kann man ein kleines Quizspiel machen, kann man Musik hören, es gibt ein paar so Unterhaltungssachen-Elemente schon da drinnen. Bei 1-2 Minuten, bevor es ankommt, sagt das Fahrzeug Sprachausgabe, wir kommen jetzt gleich an, bitte vergessen Sie nicht Ihre Sachen. Ja, und dann wartet man, bis das Auto steht und es rangefahren ist, stehen bleibt und dann sagt es, okay, wir sind angekommen und dann kann man aussteigen, schließt die Türen. Und das war's. Und dann macht man halt noch ein schnelles Foto, weil man das erste Mal damit unterwegs ist, damit man dann auf sozialen Medien damit angeben kann von seinen Freunden, wie cool man ist, dass man mit so einem Fahrzeug gefahren ist. Das ist die heutige Situation. Diese Fahrzeuge fahren alle leer herum. Also die bleiben dann nicht stehen und warten auf den nächsten Fahrgast, sondern sie fahren weiter aus verschiedensten Gründen. Sie müssen ja Kilometer sammeln, damit sie Erfahrung sammeln. Und man will doch nicht, dass irgendwelche Vandalen drangehen und dann was abreißen. Es sind ja doch Sensoren drauf, die $200,000-$300,000 kosten. Und da möchte man sicherstellen, dass das so ist. Jetzt gibt es natürlich einige Sachen, wo man sagt, vielleicht würden wir noch gern wissen, was sie sich auf den Bildschirmen nicht unbedingt die Straßenkarte sehen, sondern auch sehen, was das Fahrzeug sieht. Ja, das gibt vielleicht noch einmal mehr Sicherheit, nämlich wenn wir vertrauen, dass das Fahrzeug den Hund sieht, den Fußgänger, den Rollstuhlfahrer, das andere Auto etc. Und was ich interessanterweise von etlichen Leuten gehört habe, die wollten mit dem Auto reden. Also die wollten dem Auto Sprachanweisungen geben können und sagen, fahr doch einmal ran hier und wir lassen noch diesen Freund hier einsteigen. Und das ist aber, das ist etwas, warum diese Fahrzeuge auch jetzt fahren mit externen Leuten, also Leuten, die nicht bei diesen Robotaxi-Firmen arbeiten, damit man eben lernt, wie die Leute mit diesen Fahrzeugen umgehen und was sie gerne hätten. Ja? Und damit natürlich entwickelt man dieses Fahrzeug schrittweise weiter.
Und zwar nicht im Labor, sondern
in der realen Welt. Das muss man. Das ist ein guter Punkt, weil wir erwarten oder denken immer, das Fahrzeug muss 100% perfekt fertig sein und es muss auch nicht L5 sein. Nein, nein. L4 gemeinsam mit Teleoperation, ja, für die 1-2 Minuten, wo einmal das Fahrzeug hängen bleibt, reicht völlig, um eine funktionsfähige Robotaxi-Flotte zu haben, ja. Und wir können nicht ein, wie gesagt, Flugzeug entwickeln, das wir nur im Windkanal testen. Ja, wir müssen in die Welt hinaus und da wird es Unfälle geben und Kollisionen. Das versucht man natürlich zu vermeiden, aber die reale Welt ist so komplex, so viel komplexer, dass man einfach gar keine andere Chance hat, als dort zu fahren. Ja, es gibt keine andere Weg. Und diese Software ist nicht deterministisch, sondern stochastisch. Das heißt, es ist nicht if das, wenn das, dann das, sondern das sind Statistiken. So wie das bei der Relativitätstheorie ist, Quantentheorie, so wie das bei Impfungen ist. Ja, da gibt's keine hundertprozentige Sicherheit. Ja, wir versuchen natürlich, diese Technologien zu entwickeln, dass sie sehr, 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 sehr sicher ist und lieber auf der sicheren Seite Fehler macht. Ja. Und das sehen wir auch schon, dass sie da sehr gut ist, dass sie lieber mal stehen bleibt und dann mal eine Straße blockiert, als da dann Amok läuft. Und damit sehen wir bereits, dass sie heute viel sicherer sind als Menschen. Auch nur wir entschuldigen Menschen sehr viel stärker, wenn die besoffen und unaufmerksam am iPhone waren, ja, und einen Unfall kommen. Einer Maschine verzeihen wir das nicht so einfach. Das heißt, diese Fahrzeuge müssen halt um eine Zehnerpotenz sicherer sein als Menschen. Und das sieht man heute schon. Also es gibt sehr, sehr wenig Kollisionen. Die Kollisionen, die passieren, sind zu 99% durch menschliche Fahrer verursacht.
Auch hier hast du mir, glaube ich, schon die Frage jetzt vorweggenommen. Vielen Dank, die, glaube ich, hier über allem geschwebt ist, zumindest bei denjenigen, die uns gerade hier zuhören. Vielen Dank, dass ihr uns noch zuhört. Ich glaube, also ich sitze hier wirklich gebannt vom Bildschirm. Genau, aber jetzt nicht ablenken, weiter geht's. Viele haben sich gefragt, gab es schon Unfälle? Gab es tödliche Unfälle? Wer war schuld? Und auch hier gibt es, glaube ich, vielleicht kannst du da nochmal kurz ausführen. Ich meine mich zu erinnern, dass auch immer wieder das Thema Ethikkommission oder Ethik im Spiel war, dass man sagt, so, das Fahrzeug muss ausweichen, weil rechts eine Schulklasse ist mit, sagen wir mal, 50 Kindern über den Zebrastreifen, die jetzt darüber rennt. Links ist eine alte Frau und noch ein Kind. Also ich übertreibe jetzt ein bisschen. Wo schlägt das Fahrzeug ein? Weil solche Fragen, werden die dann tatsächlich diskutiert oder kann das diskutiert werden? Wird es in Amerika anders diskutiert? Wie läuft es dann mit dem Fahrzeug? Du hast ja schon gesagt, hey, bevor das Fahrzeug Amok läuft, stoppt es. Das sehen wir auch immer wieder aktuell und die Fahrzeuge bleiben einfach mal stehen. Was ja eigentlich ganz gut ist, oder?
Ja, also diese Frage, ich muss nicht wissen, auf welchem Kontinent ich gerade meinen Vortrag halte. Die erste Frage gibt sie preis. Nämlich die Frage nach einem ethischen Problem, sagt mir, ich stehe in Europa auf der Straße, also eher im Vortragssaal. Die Frage ist hier zuerst einmal natürlich intellektuell ansprechend, sexy, wie das einmal eine Schweizer Freundin gesagt hat, das ist ein Gehirnwichs, ja, weil es intellektuelles Masturbieren ist, dieses sogenannte Trolley-Problem, nämlich wie soll das Fahrzeug entscheiden, wen es tötet, ja, die Schulklasse oder die Oma, ja. Und da ist die Frage für mich immer zuerst einmal, hast du einen Führerschein und wenn ja, hast du von dieser Situation in der Fahrschule gehört und hast du sie auch geübt? Da ist die Antwort meistens nein. Und dann frage ich dann, okay, wenn du jetzt schon lange genug Auto fährst, standest du schon einmal vor dieser Situation? Und da kommt meistens auch ein Nein. Ich hatte einmal jemanden, der aufgezeigt hat, gesagt, ja, er hatte diese Situation. Und ich habe ihn gefragt, wen hast du getötet? Na, getötet habe ich niemanden. Ja, dann standest du nicht vor dieser Situation. Ja? Dass du glaubst, dass Mensch, der das nie trainiert hat, eine bessere Entscheidung trifft. Es ist aber die Frage ja schon die falsche. Nämlich nicht, wen soll ich töten, sondern wie kann ich es vermeiden, dass ich jemanden verletze. Ja? Das heißt, das Fahrzeug muss immer so sicher unterwegs sein, dass sowas nicht vorkommt. Ja, es gibt natürlich, wie man jetzt sieht, von verschiedenen Herstellern, die Bilder, die Videos schicken, dass Leute den Fahrzeugen vor die Straße springen, absichtlich, ja, im betrunkenen Zustand, um das Auto zu testen. Ja, ich meine, das sind natürlich Selbstmörder, ja, da kann das Fahrzeug selber nichts dafür. Aber noch einmal zurückzukommen zu dieser Trolle-Problemfrage, nämlich, wen soll es töten? Da kann man gerade in Deutschland ja leichte Leute sehr schnell in Panik bringen, indem man sagt, na, dann laden wir doch halt nochmal 500 Millionen gesichterte Menschen drauf, ja, auf jedes Auto. Und dann entscheidet es durch Gesichtserkennung, weiß es, wer die Person ist, wer ist mehr wert. Ja, der Vater mit 3 Kindern kostet uns mehr als der Vater mit 2 Kindern, ja, wenn wir den umbringen würden, weil dann müssten wir für 3 Kinder sorgen, dann machen wir doch das. Das will natürlich auch keiner. Datenschutz, um Gottes Willen, ja. Aber wie gesagt, diese Frage tritt nicht auf. Das ist ein völlig irrelevantes Problem, intellektuell sehr ansprechend, ein Gehirnwichs, wie schon gesagt. Aber viel wichtiger ist beispielsweise die Frage, wie viel Meter halte ich Abstand von einem Fahrradfahrer? 1 Meter, 2 Meter, 3 Meter? Natürlich ist 3 Meter viel besser, es ist viel sicherer. Nur dann bin ich im Gegenverkehr. Aber dieses Problem ist natürlich viel weniger sexy als das andere. Ja, wie sicher sind diese Fahrzeuge? Es gab einen tödlichen Unfall, das war in Chandler, einem Vorort von Arizona, vor 4 Jahren, wo ein Uber-Fahrzeug diese Frau überfahren hat. Da gab es mehrere Ursachen, die dahinter stehen, nämlich die Sicherheitsfahrerin hat Video geschaut. Es war, das System war nicht optimiert. Ja, das war, die hatten den Stress, dass sie Kilometer abspulen mussten, Teufel komm raus. Das war halt diese Rücksichtslosigkeit, die Uber, das ihnen geholfen hat, den Taxiservice in Städte rauszurollen. Nur bei autonomen Fahren will man das genau nicht. Und dann kam hinzu, dass das Machine Learning System einen sogenannten Bias, eine kognitive Verzerrung hatte. Nämlich, es hat Menschen erkannt, aber immer nur dann, wenn sie mit einem Zebrastreifen in Kombination waren. Weil das ist offiziell dort, wo man die Straße kreuzen darf. Und wenn man sich so eine Fahrt wie Chandler anschaut, das sind relativ großflächige Vororte, wo wenig Fußgänger unterwegs sind und da ist das Vergehen des Jaywalking gibt, also wenn man die Straße als Fußgänger wo überquert, wo kein Gehweg oder Zebrastreifen ist, kann man dafür eine Strafe kriegen. Jetzt sind alle Aufnahmen, die Uber hatte, waren in Kombination mit einem Zebrastreifen. Und diese Frau hat die Straße einfach irgendwo überquert und damit hat das Fahrzeug diese Frau falsch kategorisiert und als nicht als Hindernis erkannt und ist hier reingefahren. Es gibt in Kalifornien eine Pflicht für autonome Autos, dass jede Verwicklung in eine Kollision gemeldet werden muss. Also das kann man sich anschauen bei der kalifornischen Department of Motor Vehicle, der kalifornischen Verkehrsbehörde. Die haben diese hunderte Kollisionsberichte der Hersteller da drinnen. Und wenn man die genau analysiert, und das hat mal vor einem Jahr, zwei Jahren jemand gemacht, dann sieht man, dass dort von den, glaube ich, knapp 400 gemeldeten Kollisionen waren 3 oder 4, die durch das Fahrzeug selbst verursacht worden sind. Die anderen sind, der Großteil waren, wo ein menschlicher Fahrer dem Fahrzeug hinten reingefahren ist. Weil diese Fahrzeuge eben sehr vorsichtig fahren, zum Beispiel bei einer roten Ampel, wenn es grün wird, nicht gleich losfahren, sondern noch warten, ob nicht einer das Rotlicht überfährt, noch im Querverkehr. Ja, das passiert sehr oft hier. Und dann halt langsamer fährt. Und die Leute sind dann ungeduldig, die dahinter sind und fahren dem Fahrzeug rein. Ja, also es ist immer so, man will, dass das Fahrzeug vorsichtig fährt, aber nicht, wenn es vor mir fährt. Ja, weil dann soll es so sportlich fahren wie ich. Das ist so viel zu den Kollisionen und Unfällen.
Danke, ich glaube, das war eine ganz wichtige Frage. Zum Glück habe ich die am Schluss gestellt. Ich bin ja quasi, es liegt wahrscheinlich an meinem Silicon Valley Mindset, weil du gesagt hast, die kommt in Europa immer zuerst. Nee, ich arbeite an meinem Silicon Valley Mindset. Und apropos, das war ja eines deiner Bücher. Welche Bücher hast du denn noch geschrieben? Ich stelle jetzt nicht die Frage, wann du die schreibst bei deinen ganzen Tätigkeiten, die du so ausführst und du bist ja auch Unternehmer. Aber vielleicht kannst du doch hier nochmal so ein paar Ausblicke geben, auch abseits vom autonomen Fahren, denn du hast ja gerade wieder wirklich spannende Veröffentlichungen gehabt, oder?
Ja, ich beschäftige mich mit meinen Büchern in neuen Technologietrends. Autonomes Fahren, elektrisches Fahren ist ein Thema, das natürlich aufgrund des Interesses aus Deutschland Hälfte meiner Aufmerksamkeit umfasst. Ich beschäftige mich natürlich auch mit künstlicher Intelligenz und kürzlich auch mit Zukunft des Essens. Wir hatten Servus TV hier, PM Wissen Magazin, wo wir uns das angeschaut haben und einmal verkostet haben. Ich schreibe sehr viel über Mindset. Das heißt, ich versuche eigentlich herauszufinden und zu beschreiben, nicht nur diese Technologien, die hier sind, sondern auch, wie es dazu kommt, dass gerade das Silicon Valley beispielsweise so erfolgreich ist in Innovation. Wir waren es auch vor 140, 130 Jahren. Die 2/3 aller Firmen im DAX, im deutschen Aktienindex, sind älter als 100 Jahre. Das sind also zur Gründerwelle gegründet worden. Nur ist halt mittlerweile in der Zwischenzeit halt sehr wenig nachgekommen. Unternehmen, gerade digitale Unternehmen. Ich versuche jetzt zu analysieren, was sind die Randbedingungen, die Innovation fördern oder behindern. Ja, und da gibt es natürlich viel zu sagen. Eines der letzten Bücher, das ich und damit natürlich auch mit, schaue ich sehr viel auf Sprache, weil Sprache ein wichtiges Element ist, wie Innovation gefördert wird. Und natürlich dann auch auf so Sachen wie, ja, so Totschlagargumente ist ein Buch gewesen, ja, wie man so Ideen killen kann, ja, sehr unsachlich, oder wie man bei Fehlern, die man macht, sich nicht entschuldigt, korrekt, also wenn man sich korrekt nicht entschuldigt, ja, also humoristische Bücher. Und jetzt, ich bin halt Techno-Optimist, das heißt, ich schaue sehr optimistisch auf das, ich schaue auf die positiven Sachen, das heißt aber nicht, dass ich naiv rangehe, ich glaube eher sogar die Pessimisten sind die Naiven, ja, weil die sehen nur das Negative, aber erkennen nicht, dass Technologie ihnen diesen Luxus erlaubt, negativ drauf zu schauen und das in einem beheizten Zimmer bei einem Gläschen Wein am Computer sitzend. Ja. Ich schaue also auch auf die negativen Sachen. Da habe ich jetzt dieses Mal ein Buch geschrieben, das vor 2 Monaten herausgekommen ist. Das heißt Cyberfucked. Da geht es darum, wie Frauen online von toxischen Männern beleidigt, belästigt und bedroht werden und warum das ein Problem ist. Wir haben das vielleicht gesehen bei, wie deutsche Politikerinnen oder Expertinnen oder Journalistinnen attackiert werden, angegriffen werden. Und der Unterschied ist zu Männern, die natürlich auch attackiert werden online, dass bei Frauen sofort sexuelle Gewalt reinkommt. Das heißt, es wird den Frauen sofort Vergewaltigung und Verstümmelungen angedroht oder dass deren Kindern von Pädophilen vergewaltigt werden vor deren Auge. Also ganz, ganz grausliche Sachen. Und ich als Mann wenn ich das höre, das sieht mir völlig, völlig weg. Und das ist der Alltag aber von Frauen, die halt im öffentlichen Raum stehen. Zum Beispiel Katja Diel, ja, die Elektromobilitätsmob-Autobloggerin, leidet auch halt sehr stark darunter. Und es verdient keine Frau, egal wie kontrovers sie ist, dass man ihr sexuelle Gewalt androht. Und deshalb habe ich dieses Buch geschrieben, um auch aufzuzeigen, also mein Bewusstsein zu schaffen für Männer, für andere Männer, war, dass es ein richtiges Problem ist und dann eben auch aufzuzeigen, was können wir machen, was sollten wir machen, was müssten wir von der rechtlichen Seite, staatlichen Seite, gesellschaftlichen Seite her machen. Das ist ein Buch, das im November herausgekommen ist, also sehr, sehr aktuell ist.
Also Cyber Unfucked, guckt euch das Buch an. Ich werde es auf jeden Fall lesen, bin super gespannt. Und das sind so Randthemen, die man gerne ausblendet, die aber, glaube ich, wirklich ein großes Problem sind. Wer auf LinkedIn unterwegs ist und auch sich auf anderen Plattformen, kriegt das auch mit. Da habe ich auch übrigens über eure Diskussion gelesen, fand ich mega spannend, dass das ein Thema ist, das eigentlich ein bisschen weiter weg von Technologie ist, theoretisch, aber wo man sagt, hey, wie Technologie genutzt wird, um die Leute, in dem Fall Frauen, anzugreifen und auch auf welchem Level. Deshalb finde ich es sehr, sehr gut, dass darüber ein Mann schreibt und darüber auch spricht. Wirklich cool. Also du hast einfach ein riesen Repertoire an Themen, die du bespielen kannst und sehr gut bespielst. Und wenn ich das so sagen darf hier als Host, ich wurde extrem gut unterhalten eine Stunde. Und ich habe wirklich Spaß gehabt und unsere Hörerinnen und Hörer sicher auch. Also es war super spannend und ich freue mich schon auf die nächsten Diskussionen zum autonomen Fahren, die ja hier auch sehr gerne geführt werden. Wenn ich nur das Wort in den Mund nehme, dann schlägt mir auch immer einiges entgegen in manchen Kreisen, sage ich mal. Vielleicht eher so in den traditionellen. Und ja, da freue ich mich, denn ich bin jetzt sehr, sehr gut gewappnet mit Argumenten und habe auch wieder sehr viel dazugelernt. Schade, dass der Simon, unser zweiter Podcaster hier, das Ganze verpasst hat. Der ist gerade noch, wie gesagt, im wohlverdienten Urlaub, in der nächsten Folge sicher wieder dabei. Ganz herzliche Grüße, der ist nämlich auch ein ganz großer Fan vom Thema autonomen Fahren und auch von dir, Mario. Und jetzt sage ich einfach nochmal vielen Dank, dass du auch so früh aufgestanden bist und hier schon morgens um 8 Uhr geschniegelt und geschnagelt und gut aussehend im kalifornischen Wetter hier. Das heißt, ihr seht den Mario nicht, aber er sieht wirklich, er sieht immer smart aus, finde ich. Und ja, ich bin einfach sehr gespannt, was bei dir noch so alles passiert. Wir werden das weiter verfolgen und ich würde mich auch freuen, wenn wir uns vielleicht irgendwann mal wieder hören und über die Fortschritte sprechen können. Vielleicht lachen wir ja drüber und in 2 Jahren fahren hier überall autonome Fahrzeuge rum. Ich habe ja gesagt, die Entwicklung ist oft exponentiell. Wir werden es sehen. Insofern ganz herzlichen Dank, ganz liebe Grüße nach Kalifornien und ja, wir freuen uns einfach über alle Themen, die bei dir kommen und natürlich ganz viel Spaß auf der CES und deinen weiteren Reisen. Mach's gut, Mario.
Danke, Jörg. Danke fürs Zuhören.
Der Bytes and Batteries Podcast wird unterstützt von Hankook und Ion, der globalen Reifenfamilie speziell für Elektroautos. Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.